Was bewegt die Schwesterstädte an der Donau?
Der FreeFM Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
Immer von 11 bis 12 Uhr auf der 102,6.
Nachdenken, mitreden.
Radio FreeFM 102.6% Music.
Guten Morgen, Radio FreeFM. Hier ist der Lokaltermin um 11 Uhr. Heute Morgen, mein Name ist Michael Trost und wir sprechen heute im Lokaltermin über das Thema Seebrücke, schafft sichere Häfen, eine Stunde lang. Und dazu habe ich Gäste eingeladen, haben wir Gäste im Studio und alle kommen aus Bereichen, die sich sehr, sehr gut mit dem Thema auskennen. Und ich fange einfach mal an, wer heute da ist. Wir machen gleich noch eine kurze Vorstellrunde, aber zur Übersicht. Ich fange mal an mit dir, Hilde. Die Hilde Mattheis, SPD-Bundestagsabgeordnete für Ulm, ist heute bei mir im Studio. Hilde, schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Zum anderen die Annemarie Brückner vom Aktionsbündnis Seebrücke in Ulm ist dabei. Schön, dass du da bist, Annemarie. Ebenso herzlich willkommen. Außerdem sind dabei von Menschlichkeit Ulm zum einen die Jacqueline Tegas. Jacqueline, schönen guten Morgen. Ebenso. Bei euch ist auch Premiere, dass ihr im Radio seid. Schön, dass ihr da seid. Und außerdem, wenn ich sage ihr, ist es dabei der Rodin Amir. Rodin, schönen guten Morgen. In deinem Fall ist es so, du bist Betroffener, du bist vor einigen Jahren geflohen. Das heißt, wir haben jemanden im Studio, der diese Erfahrung schon machen musste und weiß, von was eigentlich die Rede ist. Deswegen, deine Geschichte haben wir heute auch in der Sendung. Ich denke, wir machen ganz kurz eine Vorstellrunde, auch wenn ich euch kurz schon genannt habe. Aber damit die Hörer wissen, wer im Einzelnen ihr seid, wie ihr mit dem Thema zu tun habt und einfach alles, was ihr denkt, was die Hörer wissen müssten, geben wir einfach so einen kurzen Überblick. Hilde, fangen wir mit dir vielleicht wieder an. Auch die meisten vielleicht kennen dich, aber trotzdem machen wir eine kurze Vorstellrunde.
Mache ich gerne. Ja, guten Morgen zusammen. Hilde Mattheis, ich bin SPD-Bundestagsabgeordnete, seit 2002 im Bundestag. Und das Thema Flucht und Asyl gehört nicht zu meinem Schwerpunkt Politikfeld, ist aber etwas, was mich natürlich zutiefst betrifft, weil ich glaube, dass Solidarität und Menschlichkeit unendlich sein müssen und nicht an irgendwelchen Politikfeldern aufhören müssen. Ich bin Mitbegründerin der überfraktionellen Arbeitsgruppe Sichere Häfen und bin froh, dass auch andere Kolleginnen und Kollegen, so wie ich, in diesem Feld aktiv sind. Ich war letztes Jahr im September auf Malta, konnte mir vor Ort ein Bild machen und habe auch in mehreren Veranstaltungen hier in Ulm dieses Thema aufgegriffen. Vor einer Woche erst mit dem Oberbürgermeister Nea aus Rottenburg, der ja zu einem der Vertreter geworden ist, der kommunalen Ebene für diesen Themenbereich.
Mhm. Annemarie.
Ja, ich bin Annemarie Brückner, eigentlich Schneiderin und jetzt seit dem Frühjahr hier bei der Seebrücke aktiv. Ich finde es einfach unmöglich, wenn Leute so sterben gelassen werden und solidarisch auf dem Mittelmeer. Es sind Menschen, die haben die gleichen Rechte wie jeder andere, gerettet zu werden aus Seenot. Und ja, es gilt für alle einfach.
Ich glaube, ein Punkt, der uns irgendwo alle bewegt, darum haben wir es ja heute auch in der Sendung. Ich würde sagen, wir kommen gleich dann zu dir. Aber vielleicht, Jacqueline, mach du auch erst ganz kurz eine kleine Vorstellung. Dann würde ich sagen, geh mal das Wort an den Modi.
Mein Name ist Jacqueline Tegas. Ich bin zweite Vorsitzende im Verein Menschlichkeit Ulm. Und wir engagieren uns seit 2015 für die Geflüchteten, die hier in Ulm ankommen, mhm, und unterstützen sie in allen Lebenslagen.
Ja, und mit Menschlichkeit hatten wir auch schon das ein oder andere Thema hier. Ich erinnere an Basir, wo wir auch schon zweimal berichtet haben. Also ihr seid auf jeden Fall in Sachen Betreuung von Flüchtlingen sehr, sehr engagiert und ja, macht eine tolle Arbeit. Ja, dann, Rodin, dann kommen wir zu dir. Ich glaube, bei dir war die Geschichte vielleicht ein klein bisschen umfassender. Erzähl einfach mal, wer du bist, wo du herkommst, was deine Geschichte ist. Ja.
Hallo zusammen, ich bin Rodin Amir. Am Ersten, ich sage für alles, Leute, es tut mir leid, mein Deutsch ist nicht sehr. So,
alles gut.
Dankeschön. Ja, ich bin Rodin, ich komme aus Syrien. Ich bin hier in Deutschland seit 4 Jahren. Aber eigentlich, ich habe angefangen, sprechen Deutsch nur vor 2 Jahren, weil meine Familie nicht da ist. Und sie kommen nur vor 2 Jahren. So. Und naja, meine Geschichte gleich viele Geschichten von Leuten von Syrien. Sie haben vom Krieg, von Bombe, von alles kommen. Naja, und naja, und jetzt sorry. Und ja, ich komme vom Türkei nach Griechenland mit einem Boot, und dieses Boot hat kaputt in mir, und ich habe meine Schwester verloren in mir, und naja, etwas schwieriger, und ich habe viele gesehen, 7 Kinder auch, Toten auch, 5 Frauen und 3 Männer auch, naja, ich habe alles gesehen, und ich habe 10 Stunden alleine geschwommen
im Meer. 10 Stunden warst du im Meer.
Ja, wenn die Boot kaputt und etwas nehmen da, nur ich und mehr, und etwas keine Polizei da und niemand kann helfen uns. So, 10 Stunden ich habe.
Odin, ihr seid dann auf ein Schlauchboot gefahren, oder auch, wie muss man sich das vorstellen? Also wo seid ihr genau gestartet, und wie war die geplante Route, und also was für ein Schiff? Also erzähl mal vielleicht dann noch ein bisschen detaillierter, wie das gedacht war oder wie die Situation war.
Ja, du musst fahren vom dieses Boot. Das ist das Fassboot vom Fischboot.
Ein Fischerboot, ja. Also schon mit Motor und...
Und dieses Motor ist fast kaputt und hat nur 1 Minute und ist alles weg.
Wo seid ihr gestartet? Wo war euer Ausgangs...
Mein Startensorian?
Startpunkt. Also wo seid ihr dann ins Meer gestochen, oder wo seid ihr gestartet?
Vom Türkei
nach
Griechenland.
Übersetzt, also ihr wolltet von der Türkei nach Griechenland, ja. Und schon nach kurzer Zeit ist dann der Motor ausgefallen. Das heißt, ihr wart
20 Minuten. Das Motor ist kaputt und alles geht in Booten und das alles tut dann.
Ja. Aber ihr wart schon zu weit weg von der Küste, als dass ihr hättet irgendwie umkehren oder zurückschwimmen können. Viel zu weit weg dann schon.
Ja. Das Problem etwas ist, diese Boot ist fast klein. Du kannst nur 15 Leute, aber wir waren 38 Leute.
Oh. Also vollkommen überladen, das Schiff.
Ja, 38, und es ist viel Kinder und 4 Frauen und naja. Und dann Nacht alles dunkel, alles so.
Es tut mir leid. Alles gut, ja. Und 10 Stunden, sagtest du, wartet dann im Wasser. Wie seid ihr dann, oder bist du dann persönlich gerettet worden? Ist dann ein ziviles Schiff, oder wer ist dann gekommen? Wer hat euch dann aus dem Wasser gezogen oder dich gerettet?
Du bist geschwommen.
Ja.
Wo haben sie dich gerettet und wie?
Das war's vom Griechenland, Polizei Griechenland.
Ja, nein. Wer hat euch denn dort, als das Schiff untergegangen ist, nachdem du dann im Wasser die Stunden überlebt hast, wer hat euch dann aus dem Wasser gerettet? Ist dann irgendwo ein ziviles Schiff gekommen, oder irgendjemand muss euch ja dann
aufgestanden
haben? Oder? Niemand?
Niemand.
Und wie bist du dann ans Ufer gelangt, oder wie ist jetzt das?
Ich habe nicht verstanden.
Ja. Jacqueline, warst du es ein bisschen?
Also das Boot ist untergegangen.
Ja.
Und du bist geschwommen.
Ja.
Du bist geschwommen. Und nach 10 Stunden hatte ich dann die Polizei rausgeholt.
Ja, das ist mein.
Nicht alleine.
Nein, es waren andere Leute auch, aber mit anderen Booten, Polizei.
Ja.
Ja, es war eine Frau mit einem Baby, und sie war schwanger auch. Diese Baby etwas 3 Jahre auch.
Ja. Und ihr wart die Einzigen, die das überlebt haben, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die anderen Menschen sind alle umgegangen.
Ich habe nicht gesehen, aber ich habe gesehen in Polizei mit der Chef. So. Ja, es ist. Wir waren 38 und nur 15 Leute haben gelebt. Und die anderen alles tot.
Ja, also auf jeden Fall eine ganz schreckliche Erfahrung, die du machen musstest. Und ja, wir hören und lesen genau solche Vorkommnisse ja eigentlich täglich in der Zeitung, sehen die Berichte im Fernsehen. Und die Situation, Annemarie, du bist von Seebrügge, ist, glaube ich, aktuell nicht besser. Wenn ich in die Medien schaue, jeden Tag höre ich von solchen Vorfällen, oder man hört und liest, dass dann auch zivile Schiffe Menschen aufnehmen, aber dann umgekehrt nicht anlegen dürfen in Häfen. Vielleicht, Hilde, Annemarie, könnt ihr einfach einen ganz kurzen Ist-Sachstandsbericht geben, wie momentan die Situation ist und vielleicht auch, wie viele Menschen aktuell sich da auf die Flucht begeben und was ihr eben ein bisschen wisst.
Also genaue Zahlen weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, dass es wieder mehr werden, die von Libyen übers Meer hier nach Europa kommen wollen. Mhm. Es sind, ich glaube, 4 oder 5 Schiffe gerade frei und unterwegs, die beobachten einfach die Situation im Mittelmeer, wie viele Leute sind unterwegs und die dann auch andere Schiffe informieren können, dass die da hinkommen, aber teilweise auch selber Leute aus dem Wasser retten. Viele Schiffe sind festgesetzt in den Häfen. Die können unter fadenscheinigen Bedingungen dann auch, weil sie irgendwie unter falscher Flagge angeblich fahren oder irgendwelche bürokratischen Anforderungen nicht erfüllt hätten, nicht wieder aus den Häfen raus. Also es wird wirklich behindert von der Politik, dass die Menschen aus Seenot gerettet werden. Und da setzt sich halt die Seebrücke dafür ein, dass es nicht so geht. Wir wollen, dass auch den Staaten, die am Mittelmeer angrenzen, gezeigt wird, Europa ist solidarisch, wir nehmen die Leute auch auf. Ihr werdet nicht alleine gelassen mit den ganzen Ankommenden, das wird einfach auf Europa verteilt und deswegen ist es auch so wichtig, dass jetzt hier in Deutschland zum Beispiel diese Städte sich bereit erklären, das sind inzwischen gut 86, wow, die sichere Häfen sind. Mhm. Also das ist jetzt in den Sommermonaten auch nochmal ganz erheblich gestiegen. Mhm. Unter anderem Ulm.
Da kommen wir gleich noch drauf, genau. Da machen wir auch die Sendung heute.
Mhm. Ja, und das bewegt auch einen Herrn Salvini dazu zu sagen, okay, wir lassen jetzt wieder ein Schiff in den Hafen rein, mhm, weil sich andere Länder bereit erklärt haben, die aufzunehmen.
Mhm. Ohne schon zu weit zurückzugreifen. Also ist jedes Signal oder anders, jede Stadt, die sich bereit erklärt, einen sicheren Hafen da zu sein und darzustellen, dann auch vielleicht die Chance, dass dann ein Boot mehr anlegen kann. Ist das so unmittelbar, dass man weiß, ein Ort mehr, der sich bereit erklärt? Kommen wir aber gleich noch näher drauf. Ich würde gerne mal auf die rechtlichen Bedingungen, beziehungsweise momentan ist das ja so, dass, glaube ich, die staatliche Seenotrettung zum Beispiel aus Sicht von Italien eingestellt ist oder gar nicht mehr stattfindet. Die Frage ist überhaupt die rechtliche Situation. Es gibt meines Wissens auch UN-Menschenrechtscharta, das glaube ich auch das Recht auf Flucht und verschiedene Dinge geregelt. Wie ist denn aus deiner Sicht eigentlich die ganze Situation zu betrachten, eben aus der Sicht Menschenrechte?
Ja, Seenotrettung ist etwas, was ein Akt der Solidarität ist, den man nicht beschneiden darf. Mhm. Und die Kriminalisierung von Leuten, die in Seenot geratene Menschen retten, ist eben eine eigentlich rechtswidrige Angelegenheit. Mhm. Und dagegen wehren wir uns, nicht nur auf politischer Ebene, sondern eben auch mit vielen, die sich da privat engagieren, wie in zum Beispiel der Seebrücke. Da glaube ich, dass es ein wichtiges Zeichen ist und ich bin auch ziemlich erzürnt, dass wir auf politischer Ebene da keine Lösung hinbekommen. Da kriegt man ja mit, dass man auf europäischer Ebene nicht alle Staaten mitgewinnen kann, dass die sagen, wir nehmen unbürokratisch Menschen auf. Denn das sind ja keine Tausende, die da auf einem Boot sind und gerettet werden und verteilt werden sollten. Sondern es handelt sich ja um 10 oder 20 pro Land. Und das ist schon, sage ich mal, für Europa ein Armutszeugnis, was da passiert. Und ich glaube, dass dieses Zeichen, das die Kommunen setzen, nämlich zu sagen, hört zu, Menschlichkeit ist etwas, was uns zutiefst berührt und wir sind in der Lage, 2 oder 4 oder 8 Menschen bei uns unterzubringen, finde ich ein grandioses Zeichen, das man nur unterstützen muss. Ja. Und die Barriere, die wir jetzt haben, ist im Prinzip, dass die Kommunen, die sich bereit erklärt haben, diese unbürokratische Zuweisung da gar nicht erfolgt, weil die Staaten wieder mal sich nicht überwinden können zu sagen, okay, wir lassen jetzt einfach dieses Boot an Land und dann kommen die Kommunen und Bürgermeister haben sich ja schon bereit erklärt, wir schicken einen Bus dort runter und holen die Menschen ab. Also so viel Verwaltung und so viel Hürden in den Köpfen, in den bürokratischen Köpfen ist im Angesicht dessen, dass die Menschen wirklich über eine Todesroute kommen, unvorstellbar.
Ja, da würde ich vielleicht noch gerne mal nachfragen. Annemarie, momentan die Route, welche ist, ich höre, dass überwiegend die Menschen, glaube ich, aus Libyen, aus Syrien aktuell fliehen. Über welche Routen sprechen wir denn jetzt in Rodins Fall? Er ist aus der Türkei übergesetzt nach Richtung Griechenland. Wo sind momentan die Routen, die besonders befahren oder wo die Menschen am meisten irgendwo fliehen? Hast du da einen Überblick? Also wo brennt es am meisten? Und letztendlich auch, welche Staaten sind betroffen? Ich glaube, Libyen ist, glaube ich, einer, die dann die Menschen zum Teil wieder ins Land zurückverfrachten, wenn sie schon irgendwo aufgegriffen werden. Da gibt es irgendwie so ein Abkommen, dass die Küstenwache dort die Menschen, die in Seenot geraten, aufgreifen und sogar dann wieder in schlechte Bedingungen zurücktransportieren. Weißt du momentan, wie aktuell so die Situation ist oder wo die Menschen hauptsächlich umfliehen, oder kann man das gar nicht so genau irgendwo eingrenzen?
Also ich glaube, im Moment kommen ganz viele nach wie vor aus Libyen, und die werden dann auch, auch von den Schleppern insgesamt wieder der Küstenwache der libyschen zugeschickt. Das ist so, dass die aufgreifen, wieder in die Lager zurückbringen, und dann die rauskommen aus dem libyschen Küstengebiet, die kommen häufig nach Griechenland oder Italien, Lampedusa halt ganz besonders, weil das nah ist. Immer mehr kommen im Moment auch aus Tunesien und dann hier halt auch Richtung Griechenland, Italien.
Und normalerweise, oder wie wäre die Regelung eigentlich? Das heißt, ich glaube, da gibt es so eine 12-Seemeilen-Zone, wo dann um das jeweilige Land herum die jeweilige Küstenwache eigentlich die Menschen retten müsste. Libyen haben wir angesprochen, da wissen wir, wie die Verhältnisse sind. Ich glaube, das gilt aber generell, dass eigentlich das jeweilige Land um seinen eigenen Bereich herum die Menschen eigentlich, wenn sie in Seenot geraten, so wie wir das gerade gehört haben, eigentlich ja aufnehmen müsste oder retten müsste.
Genau, also jedes Schiff, was irgendwie in Seenot geratene Menschen sieht, ist verpflichtet, die aufzunehmen, muss die aus dem Wasser ziehen. Und da ist diese 12-Meilen-Grenze tabu. Das ist im Staatshoheitsgebiet, aber überall sonst kann jeder rumfahren.
Und die Rettungsaktionen, die momentan vor allem von ziviler Seite laufen, vielleicht geben wir da mal einen ganz kurzen Überblick. Es sind ja verschiedene Hilfsgruppen, die dort unten zusätzlich eigentlich ohne einen staatlichen Auftrag zu haben, aber einfach aus dem Ansinnen heraus menschlich zu handeln, dort im Einsatz. Wer ist denn da alles dabei? Habt ihr da so ein bisschen Überblick? Also wer engagiert sich? Wer ist dort alles mit dann vor Ort?
Also das sind Organisationen aus Spanien, aus Italien, aus Deutschland, die da halt Schiffe teilweise chartern und dann noch runterschicken, wenn das eigene, ich glaube, bei der Lifeline war es, die ist festgesetzt, und die haben dann halt ein anderes Schiff gechartert, was dann jetzt im Meer unterwegs ist.
Das heißt, einfach weil die staatlicherseits oder über die Institutionen das überhaupt nicht funktioniert oder auch unterbunden wird, gibt es Menschen, die dann mit Idealismus versuchen zu retten, damit nicht noch mehr passiert.
Ja, alle, die da auf der Juventa waren, Jugend rettet, die machen das aus freien Stücken, die bekommen da nichts für. Denen ist es einfach ein persönliches Anliegen, Menschen zu helfen, nicht sterben zu lassen.
Ja. Und doch gibt es Länder wie Italien, da gibt es einen Innenminister, Salvini, der dann, wie man den Eindruck hat, tut, was er kann, um genau solche Hilfsaktionen zu behindern oder zu stören.
Was nicht heißt, dass er unbedingten Rückhalt in der Bevölkerung hat. Also da gibt es so und so viele, die einfach dafür sind, solidarisch zu sein mit den Leuten, die da in Not geraten, und die aufzunehmen. Das finde ich ganz schön.
Ja, ohne das wäre die Situation aber wahrscheinlich noch viel, viel schwieriger, und wahrscheinlich viel mehr Menschen würden dort auch untergehen und ganz, unschöne Situation. Inwieweit, kann man... Ja, beziehungsweise welche Aktivitäten gibt es momentan gerade auch, sagen wir, aus deutscher Sicht oder auch aus Sicht einer Bundesregierung? Was sind auch vielleicht die Vereinbarungen der großen Koalition? Was ist jetzt so auf der hohen Politikebene? Was findet da statt? Was wird da versucht zu erreichen?
Ich glaube, der Druck muss nicht von der großen Politik ausgehen, sondern wirklich von der Basis. Also ich finde es fantastisch, wie breit eigentlich die Zustimmung in der Bevölkerung ist und wie breit eigentlich auch das Bewusstsein ist, dass man Menschen nicht einfach im Mittelmeer ersaufen lassen darf. Das geht gar nicht. Und dass es da eine Solidarität geben muss, Und viele unterstützen ja auch die Vereine. Und es wurden ja hier schon deutsche Aktivitäten angesprochen. Da gibt es vor allen Dingen Gründungsfamilien aus Brandenburg, Gründungsfamilien aus Bayern, die gesagt haben, wir wollen da nicht zugucken. Jugendverbände, die gesagt haben, wir wollen da einfach nicht zugucken. Wir wollen handgreiflich was machen, also im besten Sinne handgreiflich, begreifbar. Und das passiert und die haben einen großen Zulauf. Und die haben einen unglaublichen Pool an Freiwilligen. Und was mich besonders fasziniert, die haben eine unglaubliche Professionalität. Also das, was die da auf die Beine gestellt haben, auf diesen Schiffen, ist nicht etwas, ich gehe da runter, fahre mal eben aufs Mittelmeer und rette Menschen, sondern die haben da wirklich eine hochprofessionelle Organisation aufgebaut und auch mit Supervision für die eigenen Freiwilligen, die da unterwegs sind, bis hin auf so der Möglichkeit, mit Aufklärungsflugzeugen Leute zu peilen. Alles das ist also unglaublich. Da kann sich jeder Staat eine Scheibe von abschneiden. Und das zu unterstützen, auch über diese sicheren Häfen-Aktion jetzt, das ist ja ein weiterer Baustein dazu. Und dann natürlich auch die Verantwortung der Bundespolitik.
Ja.
Und da, glaube ich, müssen wir gerade in der Großen Koalition drauf drängen, und das tut der Außenminister ja auch, dass der Innenminister, und das sind nun mal doofe, richtig eine Verteilung von Zuständigkeiten, die nicht immer hilfreich ist, dass der Innenminister völlig problemlos einfach sagt, hört zu, diese 20 Leute nehme ich auf, die können kommen, und die werden dann verteilt an die Kommunen, und zwar jenseits des Königsberger Schlüssels. Und da bin ich der Überzeugung, muss man noch mehr tun, und da brauchen wir viele, und da gibt es Gott sei Dank viele über die Parteigrenzen hinweg, die genau diesen Druck auch im Bundestag aufbauen und sagen. Und man spürt ja an der einen oder anderen Stelle, dass da ein bisschen ein Umdenken passiert und dass diese Hardcore-Geschichten nicht mehr ganz so in der Öffentlichkeit präsentiert werden, wie es schon mal war. Und ich glaube, das ist all auch den Kommunalpolitikern geschuldet, die aufstehen. Und der Herr Neher zum Beispiel aus Rottenburg ist CDU-Mitglied.
Ja.
Ganz bewusst habe ich den zu meiner Veranstaltung eingeladen, weil es klar ist, es darf nicht an Parteigrenzen Halt machen.
Also du beobachtest jedenfalls auch in Berlin über die Parteiengrenzen hinweg eine deutliche Verschiebung irgendwo in der Meinung.
Unbedingt.
Und damit aber auch das angesprochen hast, so habe ich dich verstanden. Letztes Jahr gab es noch von Herrn Seehofer sehr restriktive Äußerungen, hört man so nicht mehr. Ich meine auch gehört zu haben, dass Deutschland sich in Bezug auf, ich glaube bei Alan Kurdi war das, bei Übernahme ist sich sogar...
Ja, aber die Zeit drängt eben, die Zeit drängt eben. Und jeder, der im Mittelmeer ertrinkt, ist einer zu viel, schlicht und ergreifend. Und diese Verantwortung muss man sich jeden Tag klar machen. Und das ist jetzt wirklich ein Zeichen, dass immer mehr Kommunen da sich bereit erklären aufzunehmen, das den Druck natürlich erhöht. Und das finde ich richtig.
Ich denke auch in der Bevölkerung. Ich weiß nicht, Annemarie, wir kommen natürlich gleich auf die Seebrücke, aber spürt ihr auch diese zunehmende Unterstützung, Solidarisierung, das kommt das bei euch auch so an oder ist das, ja?
Ja, auf jeden Fall. Ja? Allein wenn man so einen Infostand hat und dann mit den Leuten redet, da stimmen so viele bei und wollen das auch nicht einfach hinnehmen. Je nachdem, wie weit sie dann aktiv werden, ist es mal ein größerer Beitrag, den sie leisten oder ein kleinerer, aber es ist ein Beitrag und der kommt von ganz, ganz vielen.
Hört sich mal auf jeden Fall für mich ermutigend an. Ich denke, da sprechen wir gleich weiter. Wir spielen mal kurz Musik. Ich spiele Union City Blue von Blondie aus dem Jahr 1979. Und in circa 3 Minuten sind wir wieder da, mit dem Lokaltermin. Radio Free FM, der Lokaltermin. Heute Morgen mit dem Thema Seebrücke. Stichwort schafft sichere Häfen. Und wir sprechen eine Stunde lang über die ganze Situation der Flucht, der Problematik, dass Menschen auf der See ertrinken, der Aktion Seebrücke, die sich genau in diese Richtung versucht zu engagieren, damit das entschärft wird oder beziehungsweise den Menschen geholfen wird. Und meine Studiogäste sind zum einen Hilde Mattheis, SPD-Bundestagsabgeordnete, die Annemarie Brückner vom Aktionsbündnis Seebrücke in Ulm sowie von Menschlichkeit Ulm, Jacqueline Tegas und Odin Amir. So, dann haben wir also, ich würde sagen, die Ist-Situation soweit dargestellt, auch Odin, deine Geschichte kennengelernt. Und ich denke, genau für diejenigen, die jetzt zuhören, es ist schon ein Unterschied, ob man das immer nur in der Zeitung liest oder ob man jemand auch persönlich kennt, der so ein Schicksal erlebt hat oder auch mal wirklich aus deinen Worten das wirklich hört, was du erlebt hast, was du mitgemacht hast. Und du bist jemand, der heute in einem sicheren Hafen, denke ich, in Ulm lebt und wahrscheinlich dann auch glücklich und froh ist, dass es so ist. Und deshalb ein Anliegen, Seebrücke Ulm, und das sind wir, Annemarie, jetzt bei euch. Du bist bei Seebrücke Ulm, ihr habt Ziele, ihr habt vor 2 Jahren, glaube ich, den Verein oder die Aktion begründet. Es sind ganz viele Unterstützer, viele Gruppen, die sich dem angeschlossen haben. Vielleicht erläutert doch mal ganz kurz, wie kam es zu Seebrücke? Ist das eine Ulmer oder ist es eine übergreifende? Ich weiß, es ist eine bundesweit weite Aktion, die in verschiedenen Städten auch schon zu sehr konkreten Schritten geführt hat. Vielleicht berichte mal darüber, wie die Initiative von welcher Seite dazu kam und wie sich das so dann entwickelt hat. Und natürlich dann auch eure Ziele, was eure Forderungen sind, was eure Aktionen sind.
Also die Seebrücke, die hat sich in Berlin gebildet. Das war eine Gruppe von Leuten, die sich zusammengeschlossen haben, gesagt haben, sie wollen das nicht mehr einfach so hinnehmen, dass die Leute im Mittelmeer sterben und nicht gerettet werden, und haben dann halt diese Seebrücke organisiert. Es ist ein ziviler Zusammenschluss, lockerer, also ja, zivilgesellschaftlicher Zusammenschluss von Menschen, die in den Städten dann aktiv werden unter diesem Dach der Seebrücke Deutschland. Und da hat dann jede Stadt ihre Leute, die sich engagieren. Jede Stadt ist vielleicht, wo halt sich Leute engagieren in den Städten. Und das waren hier in Ulm letztes Jahr im Sommer die Leonie Passet und Marcel Emmerich, die gegründet haben. Ich bin, wie gesagt, erst im Frühjahr jetzt dazugekommen. Ziel hier von der Seebrücke Ulm ist gewesen, das ist inzwischen erfolgt, Ulm zum sicheren Hafen zu machen. Das heißt, dass unbürokratisch Menschen, die in den Mittelmeerstaaten ankommen, hier in Ulm dann auch aufgenommen werden, dass dieser Verteilungsschlüssel irgendwie vereinfacht wird, dass Leute nicht in diesen Lagern ewig bleiben müssen, dass sie hier ein neues Zuhause finden können. Dementsprechend auch, dass Aufnahmeprogramme gefördert werden, wie man die Leute hier in der Stadt ankommen lässt, wie man ihnen Zuhause bieten kann, in alltäglichen Bedingungen unterstützen. Da gibt es ganz viele Vereine, die da engagiert sind hier in der Stadt, wie Menschlichkeit zum Beispiel oder verschiedene.
Lass mir vielleicht mal gerade, Jacqueline, du hast Menschlichkeit schon angesprochen, auch einfach mal gerade dazu was sagen. Das heißt, ihr tauscht euch zu dem Thema auch aus, beziehungsweise wenn du jetzt an der Stelle irgendwann ein Anliegen hast, dann nimmst du auch Kontakt mit Jacqueline oder mit Elena und Menschlichkeit auf. Also wie weit spielt ihr miteinander dann zusammen oder wie ist dann das?
Also da gibt es ganz viele Überschneidungen, wo man auch gemeinsam Aktionen macht, auch mit Amnesty, mit dem Flüchtlingsrat, mit der Stiftung für Menschenrechtsbildung. Mhm. Es gibt viele. Und man trifft sich halt, wenn sich Themen zusammenfinden einfach und man sagt dann, dann macht man halt was.
Wie sieht es denn mit politischer Unterstützung aus? Ich weiß, Hilde, du hast dich da sehr engagiert. Also in Bezug auf Menschlichkeit Ulm, die politischen Parteien engagieren sich auch, stehen auch dazu. Wie ist das genau?
Ja, ich will jetzt hier die Initiative nicht vereinnahmen, aber für mich war es von Anfang an klar, dass es, und so habe ich auch jeweils gestimmt, dass es nicht meine Politik ist, die ich unterstützen möchte. Und deswegen war ich auch bei der Gründungsveranstaltung im Roten Rathaus in Berlin, als sich nämlich die Seebrücke e.V. als Verein gegründet hat. Und die wird sich jetzt Anfang Oktober, werden sich die Vertreter der Städte in in Rottenburg treffen und werden da miteinander aushandeln, auf welche pragmatischen Punkte sie sich bei der Unterstützung gemeinsam verständigen. Also was ist zu tun für eine Stadt, die sich zum sicheren Hafen erklärt hat? Weil es soll ja nicht nur bei dieser plakativen oder appellativen Erklärung stecken bleiben, sondern es soll ja einen Schritt weitergehen. Was ist mit Wohnraum, was ist mit den Kindergartenplätzen und so weiter. Und diese gemeinsame Vereinbarung wird, wie gesagt, Anfang Oktober in Rottenburg zu Papier gebracht und auf die wird man sich verständigen und sowas auch wie eine Handlungsanleitung für andere Städte, die sich anschließen mögen, zusammen formulieren. Das finde ich ist ein nächster guter Schritt, weil allein sich zum sicheren Hafen zu erklären, hilft ja noch nicht.
Ja, das heißt, Annemarie, das habe ich verstanden, dass es auf Bundesebene inzwischen schon Aktionen gibt, die dann so auch in die einzelnen Städte getragen werden. Das heißt, ihr seid dann auch mit Berlin oder mit anderen großen Städten vernetzt, tauscht euch aus und also ihr seid dann nicht auf alleiniger weiter Flur, sondern es ist inzwischen ein großes vernetztes Bündnis, eigentlich das Aktionsbündnis und ihr seid als Ulm auf jeden Fall in diesem Rahmen eingebunden und vernetzt und
genau, so ist aber das, man kann halt jede Veranstaltung individuell sich ausdenken und durchführen.
Ja, ganz konkret, was sind jetzt so die Aktionen, die ihr machen könnt oder beziehungsweise aktuell macht? Also ihr habt zum Beispiel, weiß ich, da kommen wir vielleicht auch noch drauf, ja einen Forderungskatalog gestellt an, ich glaube auch an den Ulmer Gemeinderat, da kommen wir gleich dann darauf, der hat darauf dann eine positiven Entscheidung oder Beschluss getroffen. Also ihr habt auf jeden Fall diese Forderungen zum einen definiert, zum anderen, ja, was genau konkret könnt ihr dann tun? Informieren? Macht ihr Stände in der Fußgängerzone, glaube ich? Ja.
Wir hatten diese Petition halt laufen mit den Forderungen, wo auch ganz, Forderungen. Da gehört halt auch dazu, dass die Kriminalisierung der Seenotrettung aufhört. Mhm. Das hat jetzt vielleicht nicht direkt mit Ulm zu tun, aber das ist ein ganz zentraler Punkt für die Seebrücke, weil wir wollen auch nicht, dass diese Crews, die da ihr Leben zum Teil auch riskieren oder halt auch einfach aus Idealismus und Anständigkeit handeln, dann vor Gericht landen und zu Gefängnis oder zu zigtausenden Euro Strafe verurteilt werden, weil sie einfach Seerecht und Menschenrechte umgesetzt haben. Das ist ein zentraler Punkt, der auch in dieser Petition stand. Und dann halt diese Möglichkeit, die Menschen hier in Ulm aufzunehmen und dann mit diesen weiterführenden Programmen den Menschen zu helfen.
Diese Erklärung habt ihr für Ulm definiert oder ist das eine Erklärung, die in allen größeren Orten, die eine Seebrücke haben, dann jeweils an ihre Stadt irgendwo ergangen ist? Also ist das die gleiche Aktion in allen Städten oder ist das individuell etwas, was ihr beschrieben und gefordert habt für Ulm oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist individuell.
Ja.
Aber man orientiert sich natürlich an den gemeinsamen Zielen, die man hat als Seebrücke Deutschland.
Es gibt von den Städten eine sogenannte Potsdamer Erklärung, die in einzelnen Punkten auflistet, was man sich darunter vorstellt, sicherer Hafen zu sein, unter anderem eben die Entkriminalisierung der Seenotrettung. Das ist ein Punkt. Und auch im Prinzip die europaweite und auch weltweite Solidarität einzufordern. Weil natürlich wollen die Städte sicherer Hafen vom Kleinen ins Große wirken. Und das ist mit diesen Punkten so formuliert worden.
Gut, und dann ist das jeweils in etwas, sagen wir mal, städtisch angepasste Form an die Gemeinderäte und die Institutionen so gegangen. Und dann haben sich in diesem Fall auch in Ulm die Gemeinderäte mit der Thematik auseinandergesetzt und haben jeweils daraus eine Beschlussfassung getroffen. Und am 17. Juli gab es dann in Ulm, ich glaube es war der 17., eine Erklärung des Ulmer Gemeinderats. Ich habe sie hier vorliegen, Initiative Seebrücke Ulm schafft sich ihr Häfen und liegt hier. Wer möchte, da kannst du ganz kurz dazu was sagen oder Hilde, du, was dann letztendlich der Gemeinderat beschlossen hat?
Ja, da gab es natürlich von verschiedener Seite her eine Initiative, unter anderem auch von der SPD. Wir hatten da eine Veranstaltung, wo wir den Kapitän der Sea-Watch zu Gast hatten und daraus hat sich dann spontan ein Antrag entwickelt mit vielen Unterschriften derer, die an der Veranstaltung teilgenommen hatten. Das wurde dann von meinen Stadträten der SPD übernommen. Die Grünen haben aber auch einen Antrag eingebracht, sodass also von weiten Teilen her in den Gemeinderat dieser Antrag eingebracht wurde. Und ja eben auch mit großer Mehrheit, ich weiß gar nicht, ob es Enthaltungen oder Gegenstimmen gab, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr.
Also meiner Kenntnis nach, glaube ich, 2 oder 3 CDU-Kräfte,
zwei Enthaltungen.
Die haben sich enthalten.
Ja. So habe ich es also bei 2 Enthaltungen dann im Prinzip von allen angenommen wurde. Und das fand ich schon ein schönes Zeichen, muss ich sagen.
Ich habe es hier, vielleicht sollen wir es einfach mal ganz kurz vorlesen oder möchte einer von euch? Ich habe auf jeden Fall hier von der Stadt Ulm, ist es, glaube ich, auf Basis der Ausführung erlässt der Gemeinderat der Stadt Ulm folgende Erklärung. Erstens, die Stadt Ulm unterstützt, wie zahlreiche andere Städte, die Initiative Seebrücke schafft, hier helfen. Zweitens, die Stadt Ulm appelliert an die Bundesregierung, sich noch nachdrücklicher und verstärkter für die Bekämpfung der Fluchtursachen sowie die Rettung der Menschen im Mittelmeer einzusetzen. Drittens, in der traditionell engen Beziehung zu verschiedenen Partnerländern entlang der Donau spricht sich die Stadt Ulm ausdrücklich für ein gemeinsames, solidarisches europäisches Vorgehen aus, in dem die teilweise nationalen Abschottungseinsätze überwunden und ein gemeinschaftlicher und fairer Umgang mit den hilfesuchenden Menschen erreicht wird. Und viertens, die Stadt Ulm erklärt gegenüber dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Bereitschaft, auch über bundesrechtliche Pflichten hinaus Geflüchtete aufzunehmen. Also das ist die städtische Erklärung des Ulmer Gemeinderats und die, wie gesagt, ich glaube, es war vom 17.07. dann verabschiedet und veröffentlicht wurde. Positives Signal oder beziehungsweise ein schöner Erfolg? Und die Frage, die sich für mich so daraus ergibt, ist natürlich, wie weit das bindend ist, wie weit das auch dann eben in Bezug auf die ganzen Regelungen, in Bezug auf Abschiebung schützt, wie weit das an der Stelle jetzt garantiert, dass auch wirklich die Menschen irgendwo in Schutz kommen. Ich gucke aber gerade so auf die Uhr. Ich glaube, wir spielen noch mal kurz, bevor wir darauf eingehen, Musiktitel. Und dann haben wir anschließend noch circa eine Viertelstunde. Das passt, glaube ich, ganz gut. Wir spielen... passt ein bisschen zum Thema Styx mit Boat on the River und wir sind zurück in 3 Minuten. Lokaltermin, Radio Free FM, wir sprechen über das Thema Seebrücke, schafft sicher Häfen und wir sagen es nochmal ganz kurz, meine Studiogäste sind heute, sagt nochmal kurz euren Namen, einfach wer da ist, damit ihr hörst.
Hilde Matthijs.
Annemarie Brückner.
Rodin Amir.
Jacqueline Tegers.
Ja, und wir haben über Seebrücke Ulm gerade gesprochen. Ich habe auch gerade den Beschluss des Ulmer Gemeinderats vorgelesen. Und ja, dann ergibt sich für mich daraus so die Frage, wie weit ist jetzt dieser Beschluss, was uns zum einen rechtlich binden, wie weit ist diese Absichtserklärung dann wirklich etwas, wo man etwas erreichen kann? Oder wie weit ist es einfach bloß eine Absichtserklärung und ganz konkret letztendlich, was bedeutet das und wie wirkt sich das dann auch ganz konkret eben auf Ulm und auf die Situation auch auf alle Beteiligten aus. Also die Frage, Hilde, an dich vielleicht, wie weit ist denn sowas binnen? Vor allem auch der Punkt Ulm-Neu-Ulm ist ja letztendlich irgendwo ein Stadtgebiet. Das ist jetzt eine Erklärung des Baden-Württembergischen und des Ulmer Gemeinderats. Wie sieht denn das eigentlich mit Neu-Ulm aus? Wie ist das eigentlich über die Grenzen nach Bayern hinweg?
Ja, manchmal ist die Donau wirklich richtig tief. Mhm. Das müssen die Neu-Ulmer Kolleginnen und Kollegen schon selber initiieren und ich hoffe sehr, weil wir ja hier als Region denken. Ja. Wir sind ja als Region irgendwie unterwegs, dass das eine Erklärung ist, die auf jeden Fall auch im Neu-Ulmer Gemeinderat eingebracht werden sollte.
Nicht, dass die Donau noch ein unsicher Seeweg wird.
Ja, ja. Also von daher denke ich mal, ist das so eine Initiative. Da sind schon viele bayerische Städte dabei, wie Nürnberg. Also da gibt es eigentlich schon viele Initiativen dieser Art. Und Neu-Ulm muss einfach hinterher mitmachen und das ebenfalls beantragen und dann entscheiden.
Wie ist das eigentlich dann bei euch, Annemarie? Ist Ulm Neu-Ulm oder ist es auch wirklich Seebrücke Ulm nur? Oder habt ihr auch mit Neu-Ulm zu tun? Weil ich meine, die Fläche Ulm hört, wie wir schon gesagt haben, an Stadtgebieten in sich im Verständnis ja nicht an der Donau unbedingt auf. Und ich denke und weiß auch, dass Menschen auf der bayerischen Seite, sprich zum Beispiel Menschlichkeit, weiß das Thema Basier, Elchingen ist irgendwo auch im Umfeld. Dort sitzen auch oder wohnen Menschen. Also insofern die Frage, wie weit seid ihr mit Seebrücke und Neu-Ulm und an der bayerischen Seite? Entweder Kontakt, gibt es da was Eigenes? Oder sprecht ihr auch für die bayerische Seite? Oder wie ist das überhaupt bei euch?
Also wir sprechen jetzt im Moment für die Ulmer Seite, weil es halt darum ging, die Stadt Ulm zum sicheren Hafen zu machen.
Okay.
Aber als wir die Unterschriften für die Petition gesammelt haben, da sind wir natürlich auch mit Neu-Ulmer Leuten in Kontakt gekommen. Wir haben uns auf Neu-Ulmer Seite auch im Café getroffen, um die Sachen zu besprechen. Und es ist eigentlich eine Stadt. Also es ist Ja. Irrelevant und ohne Grenzen.
Und der Punkt natürlich, der mir da in den Sinn kommt bei der ganzen Problematik, und Jacqueline, das weißt du wahrscheinlich auch, denn grundsätzlich ist das die Bewertung der Situation der Beziehung auf zum Beispiel die Problematik der Abschiebungen zwischen Ulm und Neu-Ulm doch sehr unterschiedlich. Ja. Die baden-württembergische Landesregierung hat andere Maßstäbe als die bayerische. Konkret, wir hatten ja den Fall, den wir ja auch zu meiner Sendung hatten, dass jemand, der in Elching, damit auf der bayerischen Seite lebt und untergebracht ist, Sorge haben muss, dass er abgeschoben wird, dass er aus seiner Unterkunft geholt wird und auf den Flieger nach Afghanistan gesetzt wird. Auf der baden-württembergischen Seite eher nein. Das heißt, es sind unterschiedliche Maßstäbe auf beiden Ländern oder in beiden Ländern. Insofern rechtlich schon ein bisschen eine schwierige Situation. Also momentan würde, wenn ich euch richtig verstehe, diese Regelung ganz klar Baden-Württemberg, Ulmer Seite gelten, und auf der bayerischen Seite gilt es noch was zu tun, auch wenn ihr euch, oder wenn wir euch im Grundsätzlichen als ein Ulm-Neu-Ulm natürlich verstehen. Aber wenn es mal genau betrachtet, ist noch ein bisschen was zu tun auf der bayerischen Seite. Ist das so?
Ja.
Ja. Das heißt, dann gehen wir das doch als Appell so über die Donau auch noch mit, dass man da vielleicht auch noch ein bisschen was tut. Ja. Ganz konkret, was bedeutet das jetzt? Also Ulm ist jetzt somit einer von, du hast glaube ich gesagt, vor über 80 sicheren
86,
Häfen. 86. Ja. Das heißt, ich glaube beim letzten Mal, als wir die Plattform gemacht haben, waren es gerade mal 50. Mhm. Immer mehr Städte solidarisieren sich und nehmen daran teil.
Auch in Bayern.
Auch in Bayern, ja. Und ganz konkret, was bedeutet das jetzt? Sind die dann irgendwo in einer Liste, die jetzt irgendwo dann zum Beispiel auch an die Italiener oder an die anlandenden Häfen gegeben wird, drin steht, wenn jetzt Flüchtlinge ankommen, Ulm nimmt 50 auf und Ulm, was weiß ich, eine andere Stadt nimmt 40 auf, und dann dürfen eben diese 50 Menschen an Land und dürfen dann automatisch nach Ulm, oder wie konkret, was hat es jetzt einfach Folgen? Also wie konkret, wie genau wirkt sich das denn aus?
Ja, es ist ein Symbol, wie gesagt, Salvini, der hat jetzt auch schon gesagt, okay, ein Seenotrettungsschiff darf in den Hafen einfahren und die Leute dürfen an Land kommen, unter der Bedingung, dass sie halt in Europa verteilt werden, und das ist einfach ein starkes Symbol, diese Solidarisierung der deutschen Städte, dass die Leute auch aufgenommen werden. Soweit ich das jetzt weiß, hängt es immer noch an der Bundesregierung, auch zuzustimmen, dass die Leute hier nach Deutschland kommen dürfen.
Also es ist nicht so, dass wir jetzt kommunal, also ich sage mal ganz einfach gesprochen, jetzt eine Liste aus Ulm, einen Hafen irgendwo schicken und dann heißt es, 40 bitte nach Ulm, und dann dürfen die in den Bus sitzen. Nein, so, du hast auch vorgesagt, Hilde, das ist noch sehr schwierig.
Ich fände es mal wirklich auch ein gutes Zeichen, wenn aus einer Stadt einfach ein Bus losgeschickt wird, der einfach die Leute abholt. Mhm. Und dann hier in Deutschland irgendwo in einer Stadt sagt, okay, die anderen Städte holen Menschen ab und bringen sie ordentlich unter. Das wäre mal ein sichtbares Zeichen, auch der Provokation gegen all die, die das torpedieren.
Aber rechtlich momentan muss die Bundesregierung...
Rechtlich hat die Bundesregierung den Hut auf und verteilt im Prinzip und sagt erstmal, wir lassen außerhalb dieses Königsteiner Schlüssels die Zureise zu. Das ist das Erste, der erste Schritt. Dann der zweite Schritt ist natürlich auch, dass jeder Innenminister hier europaweit sich darauf beruft, dass andere Innenminister einfach sich sperren gegen eine Aufnahme. Also da muss man einfach sagen, dass der erste Schritt wäre, dass sowas wie eine Koalition der Willigen in Europa sagt, so, wir machen das jetzt anders.
Vielleicht den Königsteiner Schlüssel, hier könnten wir...
Das ist ein Verteilungsschlüssel zwischen den Bundesländern, der sich spiegelt, der spiegelt die Bevölkerungszahl, die Wirtschaftskraft und so weiter. Das ist ein ausgetüfteltes System, nach dem andere Dinge auch verteilt werden. Und dieser Königsteiner Schlüssel soll sowas wie eine gerechte Verteilung ermöglichen. Und die sicheren Städte oder die Städte, die sich als sicherer Hafen erklärt haben, wollen ja die Aufnahme außerhalb dieses Königsteiner Schlüssels.
Ja. Jetzt haben wir schon gesprochen, das ist die Aufnahme. Das heißt, damit regeln wir oder beziehungsweise geben wir ein Signal, wir sind bereit, Menschen aufzunehmen. Die Frage, die sich mir natürlich dann aufdringt, was ich eben schon angesprochen habe, schützt das auch vor eventueller Abschiebung oder ist die Thematik Seebrücke und das Thema Aufnahme davon völlig differenziert zu sehen? Das heißt, droht den Menschen unter Umständen dann trotzdem wieder nach einer gewissen Zeit die Abschiebung oder hat sicherer Hafen auch was mit sicherer Bleibe zu tun?
Wie ist das? Ja, das Asylrecht gilt ja dann nach wie vor. Ja. Und vor allen Dingen die Asylverfahren müssen dann rein rechtlich genauso abgewickelt werden wie anderes Asylverfahren auf. Es geht ausschließlich darum, um eine Aufnahmewilligung, Bewilligung. Ja. So, und das ist der Punkt, um den es geht.
Gut, also es regelt oder gibt an, wir sind bereit aufzunehmen, geht dann ganz normal ins Asylverfahren über und dann läuft der Prozess eigentlich so nie gehabt. Das ist eigentlich das, was da dahinter steht. Ja, haben wir denn jetzt, also 17. Juli war jetzt diese Veröffentlichung dieses Beschlusses schon ganz konkret in Ulm dann auch Menschen auf Basis dieses sicheren Hafens irgendwie nach Ulm bekommen? Wisst ihr dazu irgendwas oder ist da jetzt noch nichts konkret irgendwie? Ja, Jacqueline, weißt du irgendwie was?
Also ich wüsste jetzt nichts.
Nein, weil das hakt ja auch immer noch. Die Städte haben sich erklärt. Ja. So, und der Innenminister muss sich jetzt bewegen. Und deswegen habe ich ja gesagt, eine Provokation, eine schöne wäre es, wenn 2-3 Städte sich zusammentun und einen Bus losschicken.
Also es gibt auf jeden Fall noch auf der Bundesebene ein bisschen was zu tun, noch ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten. Und
wir fahren mit.
Dann, ja, vielleicht ist Ulm ja Vorreiter und setzt mal ein Zeichen. Wäre doch noch eine Möglichkeit. Wie viele Menschen sind denn aktuell eigentlich, noch mal ein bisschen einen Überblick zu bekommen? Jacqueline, da weißt du sicherlich, wie viele geflüchtete Menschen sind denn aktuell eigentlich jetzt hier bei uns in Ulm untergekommen? Und
ich weiß nicht, wie aktuell meine Zahlen sind, aber es sind 1000 ja. bis 1200.
Wie ist der Trend? Stagnieren oder weniger werden?
Im Moment wieder steigend.
Ne? Steigend, ja.
Aber langsam steigend.
Ja.
Und ihr betreut auf jeden Fall ja dann auch die Menschen. Vielleicht sagen wir noch ganz kurz, was dann ihr macht ja auch den Sprachkurs und Begleitung. Vielleicht nur ganz kurz, wie ihr dann die Menschen annehmt, aufnehmt, was ihr so euer Engagement, was ihr dann tun könnt und macht.
Ja, also wir bieten in ganz offener Form eben so ein Lerncafé, das zweimal wöchentlich stattfindet. Dann spielen wir Fußball, wir haben das Buddy-Projekt und wir bieten das den Menschen an und lassen jedem offen, ob er es nutzt oder nicht.
Das Buddy-Projekt kannst du vielleicht noch kurz erklären. Das ist ja so ein Partnerprojekt. Jeder Mensch kann sich bereit erklären, einen Menschen zu unterstützen. So ist es, glaube ich.
Genau, also das Ziel ist, Zugewanderte mit bereits in Ulm wohnenden, oder schon seit längerem hier wohnenden, zusammenzubringen, dass sie sich austauschen, dass der sich schon besser in Ulm auskennt, den anderen einfach mal mitnimmt, vielleicht in den eigenen Freundeskreis integriert und ihm so ein bisschen beim Ankommen hilft und beim Zurechtfinden in Ulm.
Und ihr begleitet ja auch, glaube ich, in rechtlichen Fällen, wenn es gerade um Verhandlungen geht, wenn jemand bedroht ist von Abschiebung. Der einen Fall von Basir habe ich so gerade im Kopf, wo ihr auch dann euch sehr, sehr engagiert habt.
Genau, da hat sich hauptsächlich die Elena ins Zeug gelegt von uns, ja.
Sollten wir vielleicht ja auch nochmal die Elena grüßen oder nennen. Ihr seid ja auch dank Elenas Engagement heute bei uns im Sender. Elena, schöne Grüße an dich. Ich sage das jetzt einfach mal so. Und dann auf jeden Fall, ja, Rudin, wir kommen vielleicht auch nochmal zu dir. Du bist jetzt seit 2017 dann in Ulm?
2015.
15, pardon, ja. 4 Jahre. Und wie ist jetzt so dein Ankommen in Ulm gewesen? Ist das jetzt, geht es dir gut? Kannst du jetzt an der Stelle ein halbwegs normales Leben führen oder wie geht es dir jetzt hier? Was sind so einfach dein Erlebnis auch von Ulm, was du so bekommen oder erlebt hast, so deine Eindrücke, deine Erfahrungen, vielleicht auch Punkte, die dir wichtig wären, noch irgendwie zu nennen, zu sagen, wo kann man auch vielleicht mal was ändern und verbessern? Mhm. Ganz persönlich so dein...
Ja, ich bin hier in Deutschland von 4 Jahren, aber erste 2 Jahre zu mir war sehr schwierig, war ich alleine hier. Meine Familie kommt noch 2 Jahre und das war ein bisschen schwierig. So, und aber jetzt alles gut und ich habe Arbeit und Arbeit ist mit Stapelfahrern und mit großer Firma auch und gut wohnen auch. Und meine Kinder gehen zur Schule, sie sind jetzt Klasse 3 und die andere Klasse 1. Ja, und meine Frau geht zu Kurs durch auch, so alles gut. Und ich hoffe, alles Leute kann helfen, die Leute in mir, wirklich. Sie sind nicht einfach Nummer da vorne, oder ein Leute kommt von Afrika oder von Tunesien oder nein, sie sind Menschen, sie sind alles haben Familien, alles haben Geschichte davon. So bitte helfen Leute in mir, ja. Bitte.
Wie begegnen dir dann so die Menschen? Was erlebst du so im Tagtäglichen? Viel Zuspruch oder auch gibt es auch Schwierigkeiten? Oder wie ist so insgesamt so deine Erfahrung hier in Ulm? Also begegnest du vielen Menschen, die dir positiv und einfach unterstützend auch beistehen? Also so wie die Menschen von Menschlichkeit oder wie so
deine Erfahrung? Sie sind sehr, sehr nett und wirklich sehr, sehr nett hier. Und Menschlichkeit, da helfen uns sehr, sehr wirklich. Mhm. Und ich hoffe, viele Leute kommen zu Ulm und sie kommen hier und kann normaler haben leben.
Ich glaube, wenn ich das richtig sehe, dass eben sehr viel momentan eben auf Basis ehrenamtlich unterstützt und geholfen wird. Und vielleicht sollte man auch mal den Menschen einfach auch mal ein Danke sagen, weil ich finde das schon auch großartig, was ihr zum Beispiel auch bei Menschlichkeit macht oder auch bei Seebrücke. Und an der Stelle würde wahrscheinlich vieles ohne euch gar nicht so funktionieren. Und wenn jetzt rein man sich auf staatliche Behörden oder Gruppen verlassen würde, wäre es wahrscheinlich sehr schwierig. Die Frage ist für mich, was kann vielleicht der Einzelne noch tun? Oder beziehungsweise, wie ist denn jetzt auch so in Bezug auf das, was so vielleicht noch am Horizont ist, dass wahrscheinlich weiter Menschen kommen, die Möglichkeiten oder auch der Handlungsbedarf, auch auf politischer Ebene, wie macht man weiter, wie begegnet man dem? Oder ist man jetzt mit dem Thema Definition sicher helfen schon in einer Situation und sagt, jetzt ist alles gut? Ich denke eher das Nein. Hilde, was meinst du dazu?
Ja, ich meine, also wir müssen jetzt erstmal unseren politischen Job machen und ich finde hier die drei, die hier sitzen können, dieses ehrenamtliche Engagement sehr viel stärker auch präsentieren. Das finde ich ganz, ganz toll und ich schließe mich dem Dank an und würde sagen, also dass die drei eigentlich diejenigen sind, die hier für Ulm am stärksten motivieren können.
Was kann man denn sonst noch auf politischer Ebene, auf EU-Ebene oder was bewegt sich vielleicht auf der EU-Ebene?
Wir brauchen andere Mehrheiten. Ja. Und wir haben gezeigt, und es ist ja klar, dass so eine restriktive, menschenverachtende Politik den rechten Rand stärkt und nicht die Demokratie. Und von daher, glaube ich, muss unser aller Ansinnen sein, wirklich die Demokratie und auch die Solidarität unter den Menschen sehr viel stärker zu propagieren. Und ich habe den festen Eindruck, dass die Mehrheit der Bevölkerung diese Politik unterstützen würde.
Insofern gibt es aus deiner Sicht auch positive Ansätze, einfach deshalb, weil die Bevölkerung entgegen vielleicht der einen oder anderen Regierung oder der einen oder anderen Gruppe, die sich da negativ irgendwie dazu stellt, aber insgesamt die Bevölkerung eigentlich sich positiv.
Die Bevölkerung ist sehr offen und sehr solidarisch. Mhm. Sie will aber auch, das glaube ich auch, von der Politik entsprechend auch Rahmenbedingungen, die genau das befördert. Und das ist, glaube ich, eher so die Herausforderung, die wir jetzt haben. Wir müssen auf politischer Ebene das im Prinzip organisieren und bewerkstelligen, was die Intention der Mehrheit der Bevölkerung ist.
Wir haben noch knappe Minute. Können wir sonst den Menschen noch irgendwie was mit auf den Weg geben? Was kann der eine oder andere noch tun? Sich irgendwo auch bei euch vielleicht engagieren zum Beispiel, oder?
Jeder ist willkommen. Wenn man irgendwie einen Stand mit Seebrücke sieht, einfach ansprechen. Wir gehen auch auf Leute zu und einfach miteinander reden, egal.
Sag vielleicht mal ganz kurz eine Webseite, eine URL, wo man euch findet.
Unter www.seebrücke.org, da gibt es dann Unterpunkt Ulm bei den unter den sicheren Häfen im Menü und da kann man dann auf unsere Seite kommen.
Und ihr seid Menschlichkeit Eva Ulm? URL? Sagt euch auch ganz kurz.
Also uns findet man auf Facebook, Instagram oder unter menschlichkeit-ulm.de.
Ja, es ist schon gleich 12 Uhr. Wir sind schon wieder durch mit dem Lokaltermin. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute alle da gewesen seid. Mein Name ist Michael Trost. Das war das Thema Seebrücke im Lokaltermin. Und meine Gäste waren
Hilde Matthes,
Annemarie Brückner,
Rodin Amir,
Jacqueline Tilgers.
Vielen Dank. Das war der Lokaltermin von heute. Und wir sagen Tschüss und wünschen euch einen schönen Sonntag. Mit der Plattform geht's weiter.
Das war der Lokaltermin über aktuelle Politik, Soziales und Kultur. Immer nachzuhören auf www.freefm.de in der Mediathek.
Nachdenken mit Reden.